Dann, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz mit der Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Von hier vom Podium gibt es nichts Aktives. Insofern können wir gleich in die Fragerunde einsteigen. Und ich habe ein paar Themen gesammelt. Ich fange mal an mit dem Thema Ukraine. Das war von mehreren Kolleginnen und Kollegen genannt worden. Herr Rinke als Erster.
Ja, danke schön. Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne gefragt, wie Sie die Äußerungen von Herrn Trump beurteilen, dass er möglicherweise jetzt doch Richtung Sanktionen, stärkere Sanktionen gegen Russland gehen kann.
Die Bundesregierung hat diese Informationen und diese Aussagen des amerikanischen Präsidenten natürlich zur Kenntnis genommen, mit hohem Interesse zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung ist seit Wochen und Monaten bemüht, den Sanktionsdruck auf Russland zu erhöhen und würde es begrüßen, wenn sich auch die Vereinigten Staaten dieser Haltung stärker anschlössen. Wir wissen alle, dass die USA den Schlüssel zu einem erhöhten Druck auf Russland in ihren Händen halten. Und die Debatten der letzten Wochen und Monate drehen sich auch tatsächlich darum, ein einheitliches Sanktionshaltung im westlichen Bündnis gegenüber Russland aufzubauen. Und insofern nehmen wir diese Äußerung des amerikanischen Präsidenten positiv auf.
Darf ich nachfragen? Weil es ja auch beim letzten Mal dann eine überraschende kurzfristige Reise des Kanzlers und anderer europäischer Staats- und Regierungschefs nach Washington gab, ist der Zeitpunkt für eine neue Reise gekommen? Herr Trump hatte Andeutungen gemacht, dass ihn Europäer sehr bald besuchen werden.
Sie wissen ja, dass wir Reisen hier in der Regel vorher ankündigen. Ich habe heute keine entsprechende Ankündigung zu machen und ich glaube auch, dass der Vorlauf zur letzten Reise, wenn Sie die als Vergleichsgröße nehmen, ein deutlich intensiverer war und insofern bleibt es bei der Aussage, dass wir momentan keine Reise planen.
Herr Tuchau.
Herr Söder, Herr Cornelius hat ja so mehr oder weniger gesagt, dass er sich NATO-Truppen als Teil einer Sicherheitsgarantie oder NATO-Soldaten, Soldaten aus NATO-Ländern in der Ukraine nicht vorstellen könnte. Und Herr Wadefuhl hat heute Morgen ja nochmal den Rahmen so ein bisschen erweitert und eigentlich mehr oder weniger gesagt, Deutschland steht weiter zu Sicherheitsgarantien bereit und würde da gerne mithelfen. Das heißt also, die Bundesregierung schränkt das jetzt nicht so ein, wie Herr Söder das gerade gemacht hat.
Ich glaube, die Haltung der Bundesregierung ist ziemlich klar. Die unmittelbaren Bemühungen um eine Beruhigung und auch Befriedung des Konfliktes laufen auf diplomatischer Ebene, auch auf der Sanktionsebene, auch in der Unterstützung der Ukraine, diesen Abwehrkrieg weiterführen zu können. Parallel dazu laufen neben den politischen Gesprächen Diskussionen und Vorbereitungen zu Unterstützungsmaßnahmen, zu Garantiemaßnahmen. Sollte es zu einem Waffenstillstand kommen, diese Unterstützungsmaßnahmen werden seit vielen Wochen diskutiert. Sie kennen das Säulenmodell, das auch hier in Berlin entworfen wurde. Unterstützungen haben sehr viele Facetten und reichen von diplomatischen Mitteln zu Beitrittsoptionen der Ukraine bis hin zur finanziellen und zur Unterstützung für Waffenkäufe und natürlich auch zur Absicherung eines potenziellen Friedensschlusses. Die zwei Hauptbedingungen für eine Unterstützung sind, das hat die Bundesregierung auch immer klar gemacht, erstens, dass Russland verhandlungsbereit ist und es zu einem Waffenstillstand kommt. Diesen Punkt sehen wir momentan als besonders schwierig an. Und die zweite Voraussetzung ist, dass sich die USA an einer Unterstützungsmaßnahme, an einer Absicherung beteiligen. Das Thema einer militärischen Unterstützung ist in diesem Planungsrahmen angesprochen, aber stellt sich momentan nicht zur Entscheidung.
Eine Nachfrage so allgemein, Herr Cornelius. Das Wochenende war ja wohl, was russische Angriffe auch auf Kiew anging, so eine der schlimmsten und heftigsten seit vielen Monaten, wenn nicht seit Beginn des Krieges. Wir haben ja jetzt ein paar Wochen, seitdem diese diplomatische Initiative, sage ich mal, auch mit dem Besuch in Washington unter anderem von Herrn Merz begonnen hat. Sind wir da jetzt eigentlich näher dran oder wieder weiter weg von dem, was genau diese Konstruktion angeht, mit erst Waffenruhe und dann Bereitschaft zu verhandeln und so weiter?
Na, der Bundeskanzler hat immer klar gemacht, dass er nicht von einer sehr schnellen Lösung ausgeht. Er hat auch zuletzt immer wieder seine Empörung über diesen fortgesetzten Terrorkrieg auf auch die ukrainische Zivilbevölkerung zum Ausdruck gebracht. Er tut dies auch in direkten Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten und anderen Gesprächspartnern. Die Angriffe von gestern, von der letzten Tage, zeigen erneut, dass Russland weiter bereit ist zu eskalieren, wahllos und auch jenseits aller völkerrechtlichen Normen die Ukraine beschießt. Das ist ein illegitimer Angriffskrieg. Dieser Charakter des Terrorkrieges hat am Wochenende nochmal eine neue Qualität bekommen. Die Bundesregierung und der Bundeskanzler verurteilen diese massiven russischen Angriffe. Und ich glaube, das, was wir auch schon bei den vorherigen Angriffswellen gesagt haben, ist nach wie vor gültig. Diese fortdauernde Kriegseskalation zeigt, dass Putin nicht verhandeln will. Er will weiter Fakten schaffen. Und das kann man nur aufhalten, indem man die Ukraine befähigt, die Verteidigung aufrechtzuerhalten und Putin keinen Erfolg haben lässt.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Rinke.
Ja, nochmal konkret nachgefragt, auch zu der Antwort, westlichen Antwort auf diese Angriffe. Die ukrainische Regierung bittet natürlich weiter um zusätzliche Luftverteidigungskapazitäten. Jetzt verzeichnen wir Woche für Woche eigentlich eine steigende Anzahl von Drohnen in Kombination mit Raketen, die abgefeuert werden. Also wie sieht die konkrete Antwort jenseits der Solidarität, kurzfristige Antwort des Westens auf diese russischen Angriffe aus? Gibt es Kapazitäten der Ukraine jetzt noch mehr zu liefern?
Ja, die Luftverteidigung bietet ja den Schwerpunkt der deutschen Ukraine-Unterstützung. Wir befinden uns momentan in intensiven Abstimmungen mit den Partnern über die Finanzierung weiterer Systeme. Die Details dieser Lieferungen und auch der Zeitpunkt einer potenziellen Lieferung wird nicht öffentlich mitgeteilt. Ich mag nur noch mal darauf verweisen, dass Deutschland bereits sehr viele Systeme geliefert hat, die Unterstützung sehr stark betrieben hat, unter anderem mit IRIS-T, mit IRIS-T SLS, mit den Flugabwehrpanzer Gepard und mit den Patriots. Und auf dieser Ebene wird die Unterstützung fortgesetzt.
Herr Delfs, noch dazu?
Herr Kunius, inwieweit, noch mal zurückkommen zur Eingangsfrage, inwieweit sind eigentlich Vertreter der Bundesregierung jetzt in die Bemühungen eingebunden, noch mal den US-Präsidenten von schärferen Sanktionen zu überzeugen? Also es gibt ja offenbar, sind ja wohl heute EU-Vertreter in Washington, um, wie es heißt, Maßnahmen zu koordinieren. Sind da auch von deutscher Seite Vertreter mit dabei oder läuft das sozusagen rein über Brüssel?
Mir ist von einem Besuch von EU-Vertretern nichts bekannt, aber das muss ja nichts heißen. Es gibt immer Gespräche auf verschiedenen Ebenen von der NATO, von europäischen Mitgliedstaaten. Die Abstimmung läuft unter der Koalition der Verbündeten. Wir hatten letzte Woche am Donnerstag war es Donnerstag oder Mittwoch? Schon den Zeitbegriff verloren, das Treffen in Paris und anschließend das Telefonat mit dem amerikanischen Präsidenten, auch der Koalition der Willigen. Auch im Anschluss an dieses Telefonat gab es direkte Gespräche und Gruppengespräche. Also Sie können sicher sein, dass die Bundesregierung fortlaufend auf verschiedenen Ebenen dieses Thema weiter betreibt. Das ist unser drängendstes außenpolitisches Problem. Da gibt es keine Tagpause.
Dann wechseln wir das Thema. Gerne.
Herr Rinke, zu den Waffenlieferungen habe ich noch eine Ergänzung. Der Regierungssprecher hat ja angesprochen, wie wichtig die akute, die jetzige Unterstützung ist, abseits der langfristigen Friedensbemühungen und Debatten über Sicherheitsstrategien. Wir hatten es hier mehrfach angesprochen, unsere Unterstützung läuft kontinuierlich. Das ist kein Ad-hoc-Programm, wo wir wellenmäßig immer andersbezogen unterstützen, sondern Sie wissen, der Sonderstab Ukraine hat die Pakete über die Jahre ausgeplant. Auch wichtige Luftverteidigungsmittel, Systeme, Munition laufen kontinuierlich über die Monate, über die Scheiben der Ukraine zu. Das wollte ich nur noch mal klarstellen, dass der Fluss stetig da ist, weil die Ukraine ihn jetzt auch benötigt.
Ja. Danke für die Ergänzung. Dann gab es Interesse am Thema IAA. rüber scheint.
Herr Cornelius, der Bundeskanzler wird ja diese Woche auf der IAA sein und er hat auch zu einem Autogipfel eingeladen oder wird dazu einladen. Ich wüsste vor dem Hintergrund gerne, was kann und will die Bundesregierung eigentlich konkret tun, um die Autoindustrie zu unterstützen? Oder ist das einfach ein Strukturwandel, durch den die Branche durch muss? Und was hält der Kanzler von den Äußerungen von Herrn Söder, die ja darauf hinauslaufen, dass man das EU-Ziel 2035 Verbrennerverbot aufgibt? Danke.
Ja, der Bundeskanzler hat ja angekündigt, zeitnah einen Automobilgipfel veranstalten zu wollen, ein industriepolitischer Dialog, der heißt Zukunft der Automobilindustrie. Momentan laufen die Planungen dazu, sowohl was den Zeitrahmen angeht, wie auch den Teilnehmerkreis. Es gibt Zielvorstellungen, was auf so einem Gipfel besprochen werden kann, die ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht öffentlich machen möchte, weil sie noch Teil der Planung sind. Ziel ist es, dass man auch einen vertraulichen Rahmen schafft, in dem man sich austauscht. Dazu braucht es auch den Raum, den wir öffentlich nicht unnötig enger machen wollen. Es geht darum, dass die Technologie der Zukunft so unterstützt wird, dass die Automobilindustrie erfolgreich aufgestellt ist und dass vor allem die Arbeitsplätze in Deutschland gesichert sind. Dazu gehören alle und das wird dann wohl auch den Teilnehmerkreis umreißen. Das sind die Autohersteller, die Zulieferer, dazu die Sozialpartner, der Bund und natürlich auch die Bundesländer, also die Standorte der Unternehmen. Die Themen werden da offen diskutiert werden. Wie gesagt, es geht um Wettbewerbsfähigkeit im globalen, aber auch im europäischen Rahmen. Die deutsche Automobilindustrie, und das wird die IAA zeigen, steht ja für erfolgreiche Produkte, für Innovation. Sie ist der zentrale Pfeiler für das Wachstum, für den Wohlstand in Deutschland. Und sie befindet sich momentan in einer schweren Transformationsphase hin zur Elektromobilität. Der Wettbewerb ist hoch anspruchsvoll international und deswegen muss man die tradierten Strukturen anpassen, muss Maßnahmen für mehr Wettbewerbsfähigkeit schaffen und dazu steht die Bundesregierung helfend zur Seite. Das wird, wie gesagt, in diesem Dialog nun erarbeitet, vertieft, ausgetauscht. Die Maßnahmen, die jetzt sehr konkret diskutiert werden, gehören sicherlich in diesen Diskussionsbereich hinzu. Aber der Bundeskanzler wird dem jetzt nicht vorweggreifen, indem er sich festlegt.
Darf ich eine Nachfrage stellen? Sie haben gerade gesagt, es geht um die Technologie der Zukunft. Was ist denn die Technologie der Zukunft? Da scheint es ja zwischen Herrn Söder und anderen Menschen auf der Welt unterschiedliche Vorstellungen zu geben.
Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag auch sich festgelegt, dass er einen technologieoffenen Ansatz verfolgt. Technologieoffen heißt, dass verschiedene Technologien zum Einsatz kommen. Der Koalitionsvertrag sagt ja auch, dass die Elektrifizierung von Fahrzeugen begrüßt wird, aber eben auch eine Technologieoffenheit und vor allem auch die Marktkraft bei der Technologieoffenheit ihre Wirkung entfalten soll.
Herr Jung, war das dazu?
Ich wundere mich gerade, Sie sprechen davon, dass die deutsche Autoindustrie für Innovationen steht und gleichzeitig erzählen Sie uns hier was von Technologieoffenheit. Die Technologieoffenheit ist ja die Propaganda der Verbrennerindustrie. Wie kann denn der Verbrennermotor zukunftsfähig sein und für Innovationen stehen? Gerade jetzt im weltweiten Wettbewerb. Das ist ein Auslaufsmodell.
Also ich erzähle Ihnen nicht irgendwas von irgendwas und ich glaube auch, dass so Kategorisierungen wie Propaganda auch falsch sind. Und insofern ist es jetzt eine bewertende Frage. Und ich glaube, dass ich deswegen meiner ursprünglichen Antwort wenig hinzuzufügen habe. Die Bundesregierung hat sich festgelegt, dass sie technologieoffen an dieses Thema herangehen möchte. Und technologieoffen bedeutet, dass man unterschiedliche Antriebsarten prüft.
Ja, der logische Widerspruch haben Sie ja gerade aufgemacht. Sie sprechen von Innovationen, die die Autoindustrie durchmachen muss. Verbrenner ist von gestern. Der kann nicht Teil der Zukunft sein, allein wegen der Klimakrise.
Wo ist die Frage, Kollege?
Wie passt das mit irgendwie Innovation zusammen und Technologieoffenheit?
Ich glaube,
das ist ein Widerspruch.
Also ich nehme Ihre Meinungsäußerung zur Kenntnis und habe meiner alten Antwort nichts hinzuzufügen. Und ich glaube, dass die Innovationsfreudigkeit der deutschen Automobilindustrie ab morgen auf der IAA auch gut sichtbar sein wird.
Herr Rusch?
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Die Frage richtet sich ans Wirtschaftsministerium und Umweltministerium. Herr Söder hat sich ja im Zusammenhang mit der IAA sehr deutlich ausgesprochen, über dieses Ende des Verbrennerverbots nachzudenken, des 2035. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht das Wirtschafts- und Umweltministerium ein mögliches Kippen des Verbrenner aus und würde das der deutschen Wirtschaft Vorteile bringen? Und wie sieht man da die Entwicklung von E-Fuels, ja, was der Herr Söder ja auch im Vordergrund gerückt hat, dass man da viel mehr einen Fokus drauf legt?
Ja, anders als der bayerische Ministerpräsident sind wir Teil der Bundesregierung und stimmen uns deswegen auch vorher ab, bevor wir sogenannte Regierungserklärungen abgeben. Wir gehören als für das Thema Flottengrenzwerte federführendes Ressort zu dem Kreis der Ministerien, die den Autogipfel jetzt vorbereiten und würden deswegen auch eher einfach allgemein bleiben jetzt und diesen Beratungen nicht vorgreifen. Ganz allgemein würde sich der Bundesumweltminister dem anschließen, was auch der Bundesfinanzminister und der Vizekanzler gestern gesagt hat. Die Zukunft der Automobilbranche ist elektrisch und darum hat der Finanzminister ja auch schon angekündigt, weitere Unterstützungsmaßnahmen zu prüfen.
Ja, ich kann gerne nur noch mal ergänzen, dass die Flottenregulierung das zentrale Instrument ist auf der EU-Ebene zur Erreichung der Klimaneutralität im Verkehrssektor und zur Unterstützung des Hochlaufs der E-Mobilität. Das unterstützen wir. Wir setzen uns aber gleichzeitig auch für Flexibilisierungen ein.
Nachfrage, wie sieht es mit E-Fuels aus? Wird das unterstützt?
E-Fuels sind geltende Rechtslage. Das war ja Teil dieses Kompromisses, der 2023 gefunden wurde auf europäischer Ebene. Da ist die Kommission jetzt am Zug, konkretisierende Regeln vorzuschlagen. Was die aktuelle Technik angeht, ist es so, dass man mit der gleichen Kilowattstunde Strom aktuell mit der Batterie fünfmal weiterfährt, als wenn man daraus E-Fuels machen würde. Und das kann sich natürlich noch ändern in den nächsten Jahrzehnten, aber wahrscheinlicher ist, dass sich die Batterien noch verbessern.
Herr Jessen, dazu noch?
Ja, Herr Cornelius, unterstützt die Bundesregierung insgesamt die politische Absicht, den Ausstieg aus dem Carbon-Zeitalter so schnell und so rasch wie möglich auch für Deutschland voranzutreiben?
Ja.
Nachfrage, würde das nicht bedeuten, dass die Bundesregierung auch den Ausstieg aus der Verbrennertechnologie für Automobilantriebe möglichst rasch vorantreibt, als logische Konsequenz?
Das ist eine sehr breit gefasste Frage, die jetzt nicht im Detail über Laufzeiten, über Technologieoffenheit und über die einzelnen Beschlüsse Auskunft geben kann. Deswegen kann ich sie in dieser Pauschalität nicht beantworten.
Frau Hamburger?
Dankeschön. Eine ganz allgemeine Frage dazu ans Verkehrsministerium. Sie haben sich ja auch, wie schon Bundesregierungen vor Ihnen, vorgenommen, die Ladeinfrastruktur auszubauen für Pkw, für Lkw. Haben Sie da im Moment einen Zwischenstand, wie weit das ist und wie gut man im Moment mit dem E-Auto durch Deutschland kommt?
Ja, danke schön für die Frage. Genau, also im Koalitionsvertrag ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Lkw und Pkw ja soweit verankert und wir haben jetzt eben auch erarbeiten einen neuen Masterplan zur Ladeinfrastruktur 2030. Das wird eine ressortübergreifende Regierungsstrategie sein. Der Plan ist, voraussichtlich das auch im vierten Quartal auch ins Kabinett zu bringen. Und insofern der aktuelle Stand ist, dass wir eben mit dem Deutschlandnetz 160.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte im Betrieb haben. Und beim Lkw-Schnellladenetz sind wir eben auch an 350 Standorten dran, da 1.800 Ladeschnellpunkte aufzubauen, ja.
Herr Jung, war das noch eine Frage zu dem Thema? Dann als Letzte zu diesem Thema, Herr Jung.
Herr Fichtner, wenn die Bundesregierung für Technologieoffenheit steht, aber Sie gerade uns gesagt haben, dass die Zukunft der Automobilbranche elektrisch ist, wie passt das zusammen?
Die aktuelle Gesetzgebung in Brüssel ist eine technologieoffene. Da ist weder ein Verbrenner aus dort beschlossen, noch eine Pflicht zu Elektroautos. Was beschlossen ist, ist, dass Autos, Neuwagen im Jahr 2035 kein CO2 mehr am Auspuff emittieren dürfen. Wenn sie es doch tun, dann sind Strafzahlungen vorgesehen.
Das ist die, wie das erreicht wird, ist dann wiederum den Automobilherstellern überlassen. Aber so ist die Regulierungstechnik. Und man sieht tatsächlich auf dem Weg dahin, es gibt Zwischenziele, auch schon beachtliche Erfolge. Also die Tatsache, dass wir heute immer mehr gute und auch zum Glück endlich günstigere Modelle auf dem Markt sehen, ist eine direkte Folge dieser Regulierung.
Ja, aber wenn Sie sagen, die Zukunft der Automobilbranche ist elektrisch, dann ist sie ja damit rein logisch nicht fossil. Herr Cornelius erzählt uns aber hier gerade, dass es um Technologieoffenheit für die Bundesregierung geht, also möglicherweise auch für Verbrennerautos.
Also so wichtig die EU-Regulierung da auch ist, viel wichtiger ist tatsächlich der Weltmarkt für die exportorientierte deutsche Automobilwirtschaft. Und da sieht man rasante Entwicklungen gerade auf dem chinesischen Teil des Weltmarktes, wo momentan schon 50% der Nachfrage auf Elektroautos abzielt. Und das ist natürlich ein Fakt, der noch massivere Folgen hat für die deutsche Branche als die europäische Regulierung.
Dann hatte ich Interesse gehört am Thema Gesundheit. Herr Eckstein zum Beispiel.
Ja, eine Frage ans Gesundheitsministerium. Frau Nübel, können Sie bestätigen, dass der Klinikatlas eingestellt wird? Und falls ja, vielleicht noch einmal zu welchem Datum und was die Gründe dafür sind?
Ja, danke für die Frage. Es ist so, also das Ende einer Projektgruppe im Ministerium, das ist nicht gleichbedeutend damit, dass wir auch die inhaltliche Arbeit einstellen. Im Fall des Bundesklinikatlases wird jetzt die Betreuung eben seit dem 1. Juli durch eine Fachabteilung fortgeführt. Wir prüfen auch intern verschiedene Optionen. Die Prüfung dauert noch an. Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen hat aber auch bereits mehrfach betont, dass Doppelstrukturen nicht effizient sind. Deshalb eben auch die Prüfung. Und sobald diese durch ist, werden wir über das Ergebnis informieren.
Entschuldigung, ich verstehe es nicht wirklich. Also wird die Homepage weiter betrieben? Können die Menschen in Deutschland sich dort weiter über die Bewertungen von Kliniken informieren? Oder wird das jetzt beendet? Und falls es nicht beendet oder falls es beendet wird, was wären denn dann Alternativen, wo man sich gegebenenfalls informieren könnte?
Nein, also wie gesagt, die Projektgruppe wird beendet, der Bundesklinikatlas wird aber von einer Fachabteilung im BMG fortgeführt. Also es wird sozusagen verschoben im Haus. Das heißt, er wird jetzt erstmal noch weiter bestehen, es wird aber geprüft. Es werden verschiedene Optionen geprüft. Die Ministerin hatte, wie gesagt, bereits mehrfach betont, dass Doppelstrukturen nicht effizient sind. Daher prüfen wir gerade und sobald die Prüfung abgeschlossen ist, werden wir zu dem Ergebnis der Prüfung auch kommunizieren. Bis dahin wird der Bundesklinikatlas aber erstmal von einer anderen Fachabteilung fortgeführt.
Und auch online bleiben, das heißt, man kann ihn weiter nutzen. Ja.
Herr Rinke?
Ja, direkt dazu. Frau Nübel, können Sie sagen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ja bereits angeboten, dass man auf ihr Modell, die betreiben ja auch so eine Art Übersicht, übergehen könnte, weil die auch deutlich billiger sei als das, was das Ministerium macht. Also begrüßt die Ministerin diese Form des Angebots und wäre das eine potenzielle Alternative?
Also zu dem expliziten Vorschlag kann ich mich jetzt hier nicht äußern. Wie gesagt, wir prüfen Optionen, darunter fallen sicherlich auch die Vorschläge und da sind wir aber gerade noch bei und dann werden wir dazu gegebener Zeit zu informieren.
Weitere Fragen dazu? Herr Wurzel dazu?
Ja, konkret.
Das ist heute nicht mein Fast. Richtiger Tag. Ja. Jetzt aber.
Frau Nübel, nochmal konkret dazu. Sie sagten jetzt zweimal Doppelstrukturen. Worauf bezieht sich das Doppelstrukturen? Auf welche andere? Gibt es noch eine zweite Webseite, die man vergleichen kann mit dem Klinikatlas? Oder worauf bezieht sich das Doppelstrukturen?
Also unsere Website ist eben der Bundesklinikatlas, aber das hatte ja Herr Rinke gerade zum Beispiel angesprochen. Es gibt ja online auch noch andere Vergleichsportale für Kliniken.
Dann hatte Herr Rinke noch eine Frage.
Ja, etwas genereller zu Reformen im Gesundheitsbereich.
Kleinen Augenblick nochmal. Gibt es direkt zu dem Klinikatlas noch Fragen? Herr Jessen, und dann kommen wir nochmal zu Ihnen, Herr Rinke.
Ja.
Frau Niebel, der Klinik Atlas kostet 1,5 Millionen von insgesamt 100 Milliarden jährlichen Krankenhausausgaben. Das sind 0,0015%. Und es wird dann doch übersichtlich geboten, einen Überblick über die Krebskliniken vor Ort. Ist diese Ausgabe es nicht wert, hier Klarheit zu schaffen? Sehr eindeutig.
Sie meinen Klarheit über die Fortsetzung?
Ja.
Da sind wir ja gerade dran. Wie gesagt, wir prüfen da gerade die Option und sobald die Prüfung durch ist, werden wir uns dazu auch äußern.
Ja, aber wenn die mit einem 0,0015% Anteil hier ein Modell, ein Instrument vorhanden ist, was diese Klarheit schafft, was spricht dagegen zu sagen, wir setzen das fort? Es ist da, es hat sich als solches bewährt. Was spricht dagegen?
Ich bleibe da bei dem, was ich gerade gesagt habe.
Dann Herr Rinke mit der etwas allgemeineren Frage zum Thema Gesundheit.
Ja, genau, da geht es nochmal um die Beitragssätze, die nicht steigen sollen zum 1. Januar 2026 und die möglichen Einsparmaßnahmen. Frau Nübel, können Sie uns sagen, ob die Ministerin und wenn ja, bis wann sie da was vorlegen wird, konkrete Vorschläge gemacht hat, wie man die Ausgaben im Krankenhausbereich so dämpfen kann, dass man nicht auf Erhöhung der Beitragssätze angewiesen ist?
Also generell zu den GKV-Finanzen, da hat die Ministerin sich am Freitag unter anderem geäußert, auch in zwei Interviews jetzt am Wochenende nochmal, und eben darauf hingewiesen, es ist Ziel, die Beitragssätze möglichst stabil zu halten. Dafür gibt es jetzt ein paar kurzfristige Maßnahmen des Bundes, die betreffen das Darlehen zum Beispiel von 2,3 Milliarden Euro und es wird die für 2026 vorgesehene Rückzahlung eines bereits bewährten Darlehens von 1 Milliarde wird um 7 Jahre verschoben. Wichtig ist jetzt auch erstmal, dass wir, so hat es die Ministerin gesagt, im September die GKV-Kommission einsetzen werden und die soll sich ja dann auch mit allen Belangen der Einnahmen und Ausnahmen der Krankenkassen befassen. Die Ministerin hat ja auch immer wieder betont, es soll da keine Denkverbote geben. Und die Kommission soll jetzt auch anders als im Koalitionsvertrag festgelegt bereits im Frühjahr 2026 erste Ergebnisse vorlegen, sodass wir da schnell zur Umsetzung kommen.
Darf ich noch einmal kurz nachfragen, da wir jetzt September haben. Sie hatte ja die Zahlen vorgestellt für das erste Halbjahr. Gibt es denn irgendwelche Indizien, dass dieser starke Ausgabenanstieg, der bei der GKV zu verzeichnen ist, sich jetzt in der zweiten Jahreshälfte fortsetzt oder wirken da möglicherweise schon reformbremsend?
Also wie gesagt, es gibt ja ein paar kurzfristige Maßnahmen, aber wichtig sind vor allem eben die langfristig wirkenden Strukturmaßnahmen, die dann innerhalb der GKV-Kommission erarbeitet werden sollen.
Weitere Fragen zum Thema Gesundheit? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich jetzt eine längere Liste von Kolleginnen und von Kollegen, die zu sehr vielen unterschiedlichen Themen Fragen haben. Wir fangen an mit Herrn Steinkohl.
Ich habe eine Frage an das Bundesverteidigungsministerium. Herr Müller, aus dem Sondervermögen sind ja 20 Milliarden Euro vorgesehen für die sogenannte Führungsfähigkeit der Truppe. Und ein Hauptprojekt, wenn nicht sogar das Hauptprojekt dabei ist, die Digitalisierung landbasierter Operationen. Es gibt Hinweise darauf, dass es da erhebliche Probleme und Zeitverzögerungen gibt. Können Sie mal sagen, wie wir im Zeitplan liegen und wie die Probleme sind?
Zur Digitalisierung landbasierter Operationen kann ich Ihnen sagen, dass wir im Plan liegen. Sie wissen vielleicht nochmal für den Rest, hier geht es darum, den Einzelschützen, also den einzelnen Schützen zu vernetzen mit Funk, also Daten und Sprache, gesichert und digital über dann die jeweiligen Fahrzeuge, übers Führungsfahrzeug bis hin zum verlegefähigen Gefechtsstand, also sagen wir, der vordere Bereich der eingesetzten Truppe. Insgesamt muss man das Gesamtprojekt sehen. Also wir haben es nicht nur mit der Fahrzeugintegration zu tun, die oftmals so in den Vordergrund gestellt wird, aber diese ist ein zentraler Kern. Also ungefähr ein niedriger, fünfstelliger Betrag oder Anzahl an Plattformen wird umzurüsten sein. Und da reden wir ja von der Musterintegration. Also wir schauen uns jetzt an, wie diese 200 verschiedenen Typen ihre Funkgeräte erhalten können. Und darüber hinaus gucken wir dann in der Serienintegration, dass wir diese große Anzahl von Plattformen umrüsten. Und beide Vorhaben, also die Musterintegration und diese vorgezogene Serienintegration, die wir in Teilen schon vorziehen, um einfach Erfahrungswerte zu sammeln, läuft im Plan, sodass wir weiterhin davon ausgehen, die sogenannte Division 25 bis zum Ende des Jahres 2027 eingerüstet zu haben. Ich habe es ja dargestellt, wie groß und komplex dieses Projekt ist. Es ist total normal für ein Projekt dieser Größenordnung, dass in dem Projekt, in diesen 2-3 Jahren, wo jetzt diese Integrationsphasen sind, dass dort Tests und Untersuchungen laufen. Das ist vorgesehen, das ist ganz normal im Projektfahrplan vorgesehen. Natürlich gibt es bei diesen Projektuntersuchungen, bei diesen Tests auch mal Punkte, die noch nicht funktionieren. Das ist total normal. Und warum ist das kein Problem? Weil wir von Software-Defined Defense reden. Wir reden nicht mehr davon, ein Funkgerät kann das, was auf der Platine ist, also die Platine bestimmt nicht die Leistungsfähigkeit, sondern die Software, die drauf ist. Und wie Sie es bei Ihrem Mobiltelefon kennen, Sie haben eine Version jetzt 7.0 vom Betriebssystem bekommen und bekommen am gleichen Abend noch 7.01, weil die ersten Bugs entfernt werden. Und so kann man sich das ja auch feststellen. Wenn im Rahmen dieser Tests also herausgefunden wird, dass einzelne Funktionsumfänge noch nicht so laufen, wie sie 2027 laufen sollen, dann wird der Auftragnehmer aufgefordert, hier bitte Abhilfe zu schaffen. Und das geht eben durch diese, weil Softwarelösungen sind, die verändert werden müssen, ziemlich gut, weil an die Platinen, an die Geräte wird nicht rangemusst. Und deswegen können wir sagen, dass wir beim Projekt DLBO im Zeitplan sind. Ja.
Dann eine Nachfrage, es gab ja mal das jetzt vergleichsweise banal klingende Problem, dass sich neue digitale Funkgeräte nicht in Panzer einbauen ließen. Ist das Problem eigentlich gelöst? Passen die jetzt rein?
Sind die eingebaut? Ich glaube, das haben wir vor 2 Jahren schon hier umfassend behandelt. Das war nie ein Problem, so wie es dargestellt wurde. Also bevor man überhaupt Aufträge auslöst, guckt man sich ja genau an, welchen Platz hat man und welche Rahmenbedingungen hat man im jeweiligen Fahrzeug. Es gibt Rüttelverträglichkeitsuntersuchungen, elektromagnetisches Spektrum müssen untersucht werden, ob die Einfluss haben. Das wurde natürlich alles durchgeführt und es sind dort keine Showstopper aufgekommen. Was jetzt wichtig ist, diese Musterintegration. Man schaut sich die 200 verschiedenen Plattformtypen an, vom Schützenpanzer über den Kampfpanzer bis hin zum logistisch gehärteten LKW und guckt dort jetzt wirklich ganz genau, was muss da eingebaut werden, welche Kabellängen brauche ich, wo müssen die Kabel liegen, welche Schrauben benötige ich, damit das Ding dann auch auf der Testplattform besteht. Und das läuft gerade, auch da haben wir keine Showstopper. Da gibt es sicherlich auch Herausforderungen pro Plattform, garantiert, aber die werden dann vor Ort gelöst. Dann entstehen so eine Blaupausen für die Einrüstung in die Großflotte, in diese fünfstellige Anzahl. Und wenn die Blaupausen stehen, geht die Serienintegration voll los. Und die soll für die Division 25, Ende 27 abgeschlossen sein.
Danke.
Dann Herr Fechtner, neues Thema.
Genau, vielen Dank, Fechtner, DTS. Ich hätte eine Frage zur Vertrauensfrage in Frankreich an den Regierungssprecher. Mit wie viel Besorgnis blickt die Bundesregierung heute nach Paris?
Mit keiner Besorgnis. Die französische Entwicklung hat sich lange abgezeichnet. Die Bundesregierung, der Bundeskanzler pflegt ein sehr enges Verhältnis zum französischen Präsidenten und die französische innenpolitische Entwicklung beobachten wir hoffen, dass Frankreich weiterhin als europäischer Partner eng für Absprachen bereitsteht.
Nachfrage dann dazu, weil bei der Regierungskrise in Frankreich geht es ja vor allem um die Schuldenproblematik. Hat die Bundesregierung denn irgendwelche Tipps an das Nachbarland, wie es seine Rekordschuldenquote eindämmen kann?
Die Bundesregierung hat keine Tipps an europäische Nachbarn zu verteilen. Natürlich ist die Wirtschaftsentwicklung Teil auch der bilateralen Gespräche, auch im deutsch-französischen Ministerrat. Jedes Land wird dann seine eigenen Ableitungen daraus ziehen. Deutschland hat auch einen eigenen Haushalt, den es aufzustellen hat. Und insofern sollten wir uns auf unsere Schuldenproblematik konzentrieren.
Herr Rinke?
Ja, direkt anknüpfend, Herr Cornelius. Frankreich ist ja auch Euroland. Auch wenn Sie jetzt gesagt haben, es gibt keine Besorgnis, die Finanzmärkte scheinen ja Besorgnis zu haben, weil die Neuverschuldungsmöglichkeiten für Frankreich teurer geworden sind in den letzten Wochen. Da scheint ja das Vertrauen etwas verloren gegangen zu sein, dass eine französische Regierung, wie immer die aussieht, dann tatsächlich das Budget in den Griff und das Haushaltsdefizit in den Griff bekommen könnte. Deswegen die Frage, wie sieht es aus mit der Sorge um die Stabilität in der Eurozone?
Die Eurozonenstabilität hängt von vielen Staaten ab, von allen Marktteilnehmern. Auch die Stabilität der Bundesregierung und der Bundesrepublik ist für die Finanzmarktstabilität in Europa nicht unwichtig. Und insofern ist dieser Abwägungsprozess komplexer. Es besteht keine Sorge, diese Stabilität jetzt in Frage zu stellen, oder es gibt keinerlei Anlass dazu. Aber Ratschläge für die innenpolitischen Reformschritte in Frankreich wird die Bundesregierung nicht erteilen.
Herr Delfs?
Herr Cornelius, gibt es denn, wenn das jetzt heute Abend doch die Abstimmung negativ ausgehen sollte, gibt es denn Vorkehrungen für diesen Fall, weil das ja die deutsch-französische Zusammenarbeit auf jeden Fall auch betreffen und möglicherweise auch verändern würde? Also konzentriert man sich denn vielleicht eher auf Projekte, die im Grunde genommen auf Präsident-Bundeskanzler-Ebene noch zu machen sind und weniger eine, die auch noch das Parlament etc. involviert?
Ja, der französische Staat wird weiter handeln und wird auch weiter funktionieren. Und deswegen wird jetzt die Entwicklung heute Abend beobachtet. Anschließend wird die Bundesregierung ihre Schlüsse daraus ziehen. Aber ich denke, dass die Handlungsfähigkeit zwischen beiden Ländern weitergegeben ist und der Austausch eng bleibt.
Dann neues Thema, Herr Kollege.
Ja, danke. Alexander Riedel von der KNA. Eine Frage an Herrn Giese oder Herrn Harmsen, je nachdem, wer die Zahl parat hat, zu den afghanischen Staatsangehörigen aus den verschiedenen Aufnahmeprogrammen. Können Sie den aktuellen Stand mitteilen, wie viele Betroffene seit August nach Afghanistan abgeschoben wurden und wie viele inzwischen bereits wieder zurück nach Pakistan konnten?
Das ist eine Zahl, die sich, wir haben in der vergangenen Woche ja schon darüber gesprochen, das ist eine Zahl, die sich in den vergangenen Tagen leicht verändert hat, weil es zu neuen Abschiebungen gekommen ist. Es gab ja 200 Personen, knapp über 200 Personen, die abgeschoben worden waren seit August. In den vergangenen Tagen sind noch einige weitere Personen dazugekommen, sodass wir jetzt von der Zahl ausgehen von den etwa 230 Personen.
Und gibt es welche, die schon wieder zurückkehren konnten?
Da kann ich Ihnen jetzt nichts dazu mitteilen. Ich würde meine Kollegen dazu fragen. In Einzelfällen mag das so gewesen sein, aber es ist keine große Anzahl von Personen.
Herr Eckstein dazu.
Ich würde gerne nochmal nachfragen, Herr Giese. Wir hatten es letzte Woche ja mehrfach, und das war eigentlich klar, dass Sie auch nochmal Zahlen liefern. Sie sagen jetzt 230 seien abgeschoben worden. Zuletzt war die Zahl ja 210. Das heißt, im Laufe der vergangenen Woche sind dann demnach etwa 20 abgeschoben worden, wenn man das zusammenzählt. Können Sie dann noch einmal sagen, wie viele Menschen zusätzlich zu diesen 20 aus den Aufnahmeprogrammen festgenommen wurden?
Ich habe das ja in der vergangenen Woche schon gesagt, dass sich das immer um Momentaufnahmen handelt, dass es sich um eine Situation handelt, die sich fortentwickelt. Ich habe von einer kleinen zweistelligen Zahl in der vergangenen Woche gesprochen. Was ich Ihnen heute sagen kann, ist der Stand sozusagen vom Wochenende, vom gestrigen Sonntag. Da gehen wir davon aus, dass zwischen 20 und 30 Personen abgeschoben worden sind nach Afghanistan und dass sich derzeit noch in etwa zwischen 10 und 15 Personen in einem Abschiebelager befinden.
Jetzt hatten Sie ja auch in den vergangene Woche auch nochmal von Gesprächen mit der pakistanischen Seite gesprochen. Herr Wadefuhl hatte ja vor seinem Abflug nach Indien eigentlich mitgeteilt, dass es da eine Verständigung gibt, dass bis Jahresende Zeit wäre. Jetzt gab es Aussagen des Sprechers des Auswärtigen Amts in Pakistan, die ganz anders klangen, im Sinne von, das muss jetzt alles schnell gehen. Wie ist denn der Stand dieser Gespräche und gibt es Stand jetzt eine Vereinbarung mit Pakistan, dass die Durchführung dieser Verfahren ohne Festnahmen und Abschiebungen fortgesetzt werden kann?
Sie haben es ja richtig gesagt, wir haben uns in der vergangenen Woche sehr ausführlich dazu unterhalten und dem habe ich erstmal nichts hinzuzufügen zu dem, was in der vergangenen Woche gesagt worden ist. Wenn ich dazu etwas Neues mitzuteilen habe, würde ich das selbstverständlich machen.
Das heißt, Sie unterhalten sich, es gibt aber kein Ergebnis.
Ich bleibe bei dem, was ich gerade gesagt habe.
Frau Buschow?
Genau daran anknüpfen, trotzdem noch mal eine Frage zu den Gesprächen, Herr Giese. In der vergangenen Woche gab es einen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass es die Unterberufung auf pakistanische Quellen, die Pakistaner zur Voraussetzung gemacht haben, die Visa zu erteilen für die nach Afghanistan abgeschobenen Personen, dass die dann auch direkt wirklich eine dann auch verbindliche Aufnahmezusage für Deutschland haben. Deswegen die Frage, können Sie das bestätigen? Und die Ergänzungsfrage an das Innenministerium wäre der Innenminister bereit, für die diese prekären Fälle der nach Afghanistan abgeschobenen Menschen dann auf diese langen Verfahren und die Sicherheitsüberprüfung, für die dann keine Zeit wäre, zu verzichten?
Ich kann vielleicht dann gerne den ersten Schritt machen und auch da würde ich gerne auf das verweisen, was wir in der vergangenen Woche besprochen haben, dass wir über vertrauliche Gespräche mit anderen Regierungen grundsätzlich keine Details mitteilen.
Und zu Ihrer zweiten Frage, der Bundesinnenminister hat sich ja mehrfach sehr deutlich dahingehend geäußert, dass er eben nicht bereit ist, auf die Sicherheitsprüfung und die weiteren Schritte in diesen Aufnahmeverfahren zu verzichten. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die unterschiedlichen oder die einzelnen Personen vor Ort sind in unterschiedlichen Verfahrensstufen sich befinden. Und insofern müsste man dann sicherlich im Einzelfall sich angucken, wie weit die von Ihnen angesprochenen betroffenen Personen in diesem Gesamtverfahren jeweils sind.
Dann Herr Rusch noch dazu.
Ja, eine Verständnisfrage noch. Hatten alle dieser 230 abgeschobenen Personen eine vorläufige Aufnahmezusage? Vielleicht Auswärtiges Amt oder Herr Habensen?
Also vielleicht auch dazu nochmal. Das ist doch gerade der entscheidende Punkt, der geprüft wird, nämlich ob es eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage für die einzelnen Personen gibt. Das ist der Teil der Prüfung, den wir momentan intensiv auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsbereichsbehörden des BMI vor Ort prüfen. Und insofern kann ich Ihnen da jetzt im Einzelfall auch nichts zu sagen.
Hier ist die Kollegin.
Herr Habensen, aber es ist doch so, dass die erstmal eine Zusage für die Aufnahme bekommen haben. Sie prüfen jetzt nochmal, ob die rechtsmäßig in Ihrem Sinne sind, oder? Das ist doch der Stand der Dinge.
Das Thema haben wir ja hier in den letzten Wochen wirklich vielfach diskutiert. Das, was momentan als erster Schritt für alle Personen im Einzelfall geprüft wird, ist, ob eine rechtsverbindliche Zusage an die Personen erfolgt ist oder nicht.
Aber die haben alle eine Zusage, das stimmt doch.
Die Frage ist, ob sie eine rechtsverbindliche Zusage haben.
Herr Eckstein.
Herr Cornelius, steht die Bundesregierung zum Wort Deutschlands oder immer nur dann, wenn es auch rechtlich verbindlich gegeben wurde?
Ich verstehe jetzt die Unterschied.
Naja, der Unterschied ist genau der, den die Kollegin...
zwischen einem rechtlich verbindlichen Wort und einem Wort.
Richtig. Steht die Bundesregierung zum Wort oder nur dann, wenn es rechtlich verbindlich gegeben wurde?
Jetzt eine Suggestivfrage. Die Bundesregierung steht zu ihren Zusagen, ja.
Ja, in dem Fall wurden ja Zusagen gegeben und jetzt unterscheidet man in Zusagen, die rechtlich verbindlich, also vor Verwaltungsgerichten Bestand haben, und solchen Zusagen Deutschlands, die man dann wieder widerrufen möchte.
Da wir in einem Rechtsstaat leben, wird jede Zusage am Ende auch rechtlich verbindlich sein müssen oder Rechtsbestand haben. Wenn sie das nicht hat, dann kann sie auch nicht gelten.
Herr Jessen?
Geht an Herrn Habensen, nimmt der Bundesinnenminister in Kauf, dass durch sein Verfahren es passieren kann, dass ehe Verwaltungsgerichte entschieden haben, dass die bisherige Zusage rechtsverbindlich war, dass ehe das geschieht, die Bewerber eben bereits wieder nach Afghanistan abgeschoben wurden und von dort dann nicht rauskommen. Das ist der Mechanismus, den wir im Moment erleben. Den nimmt der Bundesinnenminister bewusst in Kauf. Ist der Eindruck richtig?
Also ich würde jetzt Ihre Eindrücke nicht kommentieren. Der Bundesinnenminister hat sich in den vergangenen Tagen vielfach öffentlich dazu geäußert. Erstens, er ist nicht bereit, auf die erforderlichen Überprüfungen inklusive der Sicherheitsprüfungen zu verzichten. Zweitens, es gibt zahlreiche Personen, die schon seit Jahren, teilweise seit 2 Jahren, zumindest seit vielen Monaten sich dort befinden, Aufnahmezusagen, ob nun rechtlich verbindlich oder nicht, hatten. Und da auch die Vorgängerregierung nicht in der Lage war, diese Prüfung zeitnah abzuschließen. Herr Dobrindt hat zugesagt, dass er alle diese Verfahren jetzt abarbeiten wird, dass er alle diese Verfahren gründlich abarbeiten wird. Und zur Frage, was mit den Personen vor Ort in Pakistan passiert, haben wir uns hier auch in den vergangenen Wochen mehrfach geäußert. Dazu stehen wir in Kontakt mit der pakistanischen Regierung.
Ja, der Eindruck, den Sie nicht kommentieren wollen, das ist ja das, was die Realität uns zeigt. Ist die Bundesregierung, ist das Bundesinnenministerium bereit, dafür Sorge zu tragen, dass diese Personen, um die es hier geht, nach Möglichkeit nicht, solange die Überprüfung läuft, nach Afghanistan zurück abgeschoben werden? Und wie sehen diese Möglichkeiten und diese Bestrebungen dann aus?
Genau das ist ist Gegenstand unserer Gespräche, vor allen Dingen der Gespräche des Auswärtigen Amts mit der pakistanischen Seite.
Können Sie es etwas spezifizieren, sorry?
Dass die Personen, die sich in Aufnahmeprogrammen Deutschlands befinden, diese durchlaufen können und bis dahin nicht nach Afghanistan abgeschoben werden.
Neues Thema, Frau Kollegin.
Katharina Thoms, Deutschlandfunk. Eine Frage ans Umweltministerium zum Klimaschutzprogramm. Und zwar, wann wird denn das Klimaschutzprogramm vorgelegt werden? Da gibt es ja Berichte, dass es sich eventuell verzögert. Und die Frage wäre, welche Ressorts haben denn schon ihre Kataloge sozusagen zur Erreichung der Ziele eingereicht und welche fehlen noch?
Sie meinen jetzt das deutsche Klimaschutzprogramm, was nach dem Klimaschutzgesetz immer vorgelegt wird, wenn in der Treibhausgasbilanz im März rauskommt, dass man noch nicht auf Zielkurs ist. Da gibt es gesetzliche Fristen, die geben uns noch etwas Zeit. Der letzte Stand war, dass wir die anderen Ressorts gebeten haben, bis ungefähr Ende September, genau, lassen Sie mich bitte nicht festnageln, ungefähr Ende September Ihre ersten Vorschläge vorzulegen. Ich weiß aus anderen Ressorts, dass da Vorarbeiten laufen, aber weil diese Frist noch nicht erreicht ist, liegen uns jetzt auch noch keine solche Vorschläge vor.
Zur Nachfrage dazu. Das heißt aber, dass berichtet, dass es dieses Jahr nichts mehr wird mit dem vorgelegten Programm, würden Sie sagen, das stimmt nicht?
Nee, das ist jetzt nicht absehbar auf Grundlage der aktuellen Situation.
Dann neues Thema, Herr Jung.
Thema Waffenlieferung, Herr Cornelius, in Bezug auf Israel und Gaza. In der deutschen Berichterstattung wird immer noch geschrieben, dass Herr Merz, die Bundesregierung, die Waffenlieferung an Israel gestoppt habe. Herr Giese hat uns letzte Woche hier vor einer Woche gesagt, dass es auch einen Stopp von Waffenlieferungen gibt. Herr Hille, Ihr Stellvertreter, hat davon gesprochen, dass der Kanzler entschieden habe, Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, die im Gazastreifen zum Einsatz gebracht werden können. Dabei ist es ja so, wie Herr Mayer uns das am 11. August hier gesagt hat, dass es ausdrücklich um einen Stopp von neuen Genehmigungen von Rüstungslieferungen geht, nicht von bereits erteilten. Warum kommuniziert die Bundesregierung bei diesem Thema so uneindeutig mittlerweile, nachdem sie uns ja kurz nach der Entscheidung durch Herrn Mayer klipp und klar gesagt haben, dass es um zukünftige Genehmigungsentscheidungen geht, die gestoppt werden in Sachen Lieferung, nicht um bereits erteilte Lieferungen?
Also wie Sie wissen, informiert die Bundesregierung da immer recht gleich, nämlich sehr restriktiv über Waffenlieferungen oder Entscheidungen des Bundessicherheitsrats können wir öffentlich nicht sprechen. Sie entnehmen das dann dem nächsten Rüstungskontrollbericht, der diesen Berichtsraum umfasst. Und so verhält sich es auch eben mit diesen Waffenlieferungen, die Sie ansprechen. Den Worten des Bundeskanzlers aus dem August habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Insofern kann ich nicht sehen, dass wir da widersprüchlich kommunizieren.
Naja, wie gesagt, letzte Woche wurde meiner Meinung nach widersprüchlich kommuniziert, weil Herr Hille davon gesprochen hat, dass Waffenlieferungen gestoppt wurden. Herr Giese hat dasselbe gesagt. Und gleichzeitig haben Sie uns drei Wochen vorher ausdrücklich gesagt, dass es nicht um bereits erteilte Lieferungen geht. Also die bereits erteilt worden sind, werden weiterhin geliefert. Und dass es eindeutig darum geht, um neue Entscheidungen bei Genehmigungen, also um zukünftige Lieferungen. Darum würde ich mir wünschen, da Sie ja hier der Sprecher der Bundesregierung sind, dass das klipp und klar hier nochmal klargestellt wird. Zählt das, was Herr Mayer uns gesagt hat am 11. August, kurz nach der Entscheidung, was Herr Merz selber gesagt hat, was in Ihrer Mitteilung stand? Oder ist das, wie Herr Hille und Herr Giese letzte Woche hier kommuniziert haben, nämlich so zu tun, als ob Waffenlieferungen an sich gestoppt sind, richtig?
Also ich sehe den Konflikt nicht, es zählt das, was der Bundeskanzler gesagt hat. Ich danke sehr daran, danke sehr, dass Sie mich erinnern, was für eine volle Funktion ich hier habe. Das Wort des Bundeskanzlers gilt.
Herr Jessen. Ja, vor einer Woche hat Ihr Stellvertreter Herr Hille gesagt, mit der Aussage, die Bundesregierung könne zwar vieles, aber nicht Zeit und Raum verschieben. Mit diesem Satz hat er gesagt, es könnten logischerweise dann keine bereits erteilten Genehmigungen gestoppt werden in der Auslieferung. Ist das die Position der Bundesregierung?
Wie gesagt, ich kann Ihnen über akute, aktuelle, konkrete Rüstungslieferungen keine Auskunft geben, soweit sie sich auf Beschlüsse des Bundessicherheitsrats beziehen. Und die Entscheidung des Bundeskanzlers im August bezog sich auf Waffenlieferungen, die den Krieg im Gazastreifen unterstützen bzw. dafür eingesetzt werden können. Und diese Aussage des Bundeskanzlers gilt.
Ja, meine Frage bezog sich ja auf das, was Herr Hille gesagt hat. Und der Kern dessen war, dass eben Lieferungen, die in der Vergangenheit genehmigt wurden, selbstverständlich ausgeliefert würden. Das ginge gar nicht anders. Vor diesem Hintergrund ist der Bundesregierung bekannt, dass auf der Webseite des zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums der Satz steht, dass bereits erteilte Genehmigungen jederzeit widerrufen werden können. Das ist die offizielle Position des Wirtschaftsministeriums. Wenn ein jederzeitiger Widerruf einer bereits erteilten Genehmigung vollzogen werden kann, dann können natürlich die früher genehmigten Waffen auch nicht mehr ausgeliefert werden. Das heißt, ein Stopp der Auslieferung früher genehmigter Waffen ist möglich. Richtig?
Das ist dann nach dieser Aussage richtig, ja.
Letzte Frage dazu, Herr Jung.
Herr Giese, nochmal fürs Auswärtige Amt. Warum haben Sie uns letzte Woche gesagt, dass Waffenlieferungen gestoppt worden seien, wenn wir ja gerade gehört haben, wie es ist?
Wir können, wenn es sich die Gelegenheit ergibt, können wir da gerne nochmal gemeinsam in das Protokoll von der vergangenen Woche schauen. Ich habe mich damals auf die Worte des Bundeskanzlers bezogen. Es war keine Entscheidung des Auswärtigen Amts, sondern des Bundeskanzlers. Das habe ich versucht, hier wiederzugeben. Und ich glaube, das ist auch angekommen. Und ich glaube, die Diskussion gerade hat auch ergeben, dass es hier diesen Dissens, den Sie aufmachen wollen, nicht gibt.
Na doch.
Herr Eckstein, neues Thema.
Ich hätte eine Frage ans Justizministerium und das Innenministerium. Und zwar, es gibt der Deutsche Richterbund, das Richtermagazin hat Zahlen erhoben zur Dauer von Asylklagen an deutschen Verwaltungsgerichten. Da soll es eine deutliche Zunahme gegeben haben und gleichzeitig soll die Verfahrensdauer deutlich länger sein. Ich weiß nicht genau, welches der beiden Häuser vielleicht einmal dazu Stellung nehmen könnte.
Also ich kann dazu nur sagen, dass das eine Frage ist, die in die Zuständigkeit der Justizbehörden der Länder fällt, beziehungsweise der Justizministerien und dann der Gerichte. Insofern würde ich mich hier dazu nicht äußern. Ich habe allerdings die Aussage wahrgenommen, dass die deutliche Reduzierung der Asylantragszahlen der letzten Monate so noch nicht bei den Verwaltungsgerichten angekommen ist. Das ist ja auch klar, dass braucht dann immer einen gewissen Zeitverzug. Aber natürlich sind wir uns darüber bewusst, dass wenn wir unseren Weg konsequent weitergehen und die Asylantragszahlen weiter fallen, dass das auch irgendwann in der Justiz ankommen wird und damit dann auch durch die migrationspolitische Wende dieser Bundesregierung auch die Justiz auf Dauer entlastet wird.
Ich weiß nicht, ob das Justizministerium noch was zu ergänzen hat.
Oder? Ich kann da noch ergänzen, den Pakt für den Rechtsstaat, den die Bundesregierung ja vorbereitet hat, mit dem die Landesjustizen deutlich unterstützt werden sollen, was den Personalaufbau angeht. Da stellen wir insgesamt fast 500 Millionen Euro zur Verfügung, eben für Digitalisierungsprojekte. Und eben auch für den Personalaufbau der Länder. Ich kann hier auch die Bundesjustizministerin noch mal zitieren. Ein starker Rechtsstaat muss für jede und jeden spürbar und sichtbar funktionieren, jeden Tag. Deshalb setzen wir mit dem Pakt für den Rechtsstaat neu auf und setzen wir den Pakt für den Rechtsstaat neu auf. Und zwar schon im kommenden Jahr. Wir werden die Länder mit erheblichen finanziellen Mitteln bei der Stärkung des Rechtsstaats unterstützen. Der Bund wird rund 500 Millionen Euro in den nächsten 4 Jahren für die Schaffung zusätzlicher Stellen in der Justiz und für die Digitalisierung der Justiz bereitstellen. Und damit sollen eben auch die Landesjustizen unterstützt werden, diesen Verfahren Herr zu werden.
Dürfte ich noch einmal nachfragen, Herr Hamsen, es wurde gemeldet, dass ein Grund für diesen Anstieg bei den Verfahren sei, dass das BAMF deutlich schneller Anträge derzeit abarbeitet. Können Sie das bestätigen? Haben Sie da vielleicht auch Zahlen zu den Verfahrensdauern?
Zahlen habe ich derzeit nicht dabei. Das BAMF veröffentlicht ja aber seine Monatszahlen immer zum, ich meine, 5. Werktag des Folgemonats. Also die aktuellsten Zahlen für den August finden Sie dort auf der Website. Da gibt es auch Angaben zur Verfahrensdauer. Und natürlich ist es so, dass das BAMF jederzeit versucht, und wir unterstützen das als Innenministerium, die eigenen Verfahren, die eigenen Entscheidungspraktiken zu beschleunigen. Und ich gehe davon aus, dass dass diese Aussage auch stimmt. Aber wie gesagt, wenn Sie da in die Zahlen schauen, die das BAMF vor kurzem veröffentlicht hat, werden Sie das auch finden.
Ich muss meine Liste noch mal aktualisieren. Herr Wurzel, Sie hatten sich gemeldet. Neues Thema.
Ich habe es dir. Alles klar. Herr Giese, Frage zur Botschafterkonferenz. Der Bundeskanzler wird in 35 Minuten da sprechen. Wann war denn das letzte Mal, dass ein Bundeskanzler, Bundeskanzlerin eine Botschafterkonferenz eröffnet hat?
Also ich habe
14 Uhr, nicht 13 Uhr.
14 Uhr, genau, das wird 14 Uhr sein. Das jetzt für den heutigen Tag und das andere, das reicht sehr, sehr weit in die Vergangenheit. Ich habe mich mit meinen Kollegen beraten und wir mussten im politischen Archiv nachschauen. Und das einzige Mal, dass ein Bundeskanzler diese BOKO eröffnet hat, war im Jahr 2000 durch den damaligen Bundeskanzler Schröder.
Danke.
Frau Hamburger, war auch noch ein neues Thema. Dann hatte ich noch auf meiner Liste Herrn Delfs mit einem neuen Thema. Hat sich erledigt, Herr Rusch. Ich muss das mal sortieren, wir sind kurz vor der Stunde. Herr Rusch, dann hatten Sie noch eine Frage, Herr Jung und Jessen. Und dann. Wann müssen Sie los?
Ja.
Jetzt?
Jetzt, dann machen wir es fix, bitte.
Fix? Alles Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen? Herr Fechner auch? Herr Jung? Kritischer Blick, sehr kritischer Blick. Herr Rusch.
Herr Hamsen, eine Frage an Sie. Das Bundesinnenministerium hat den Moscheeverband DITIB aufgefordert, sich gegen Islamismus und Antisemitismus zu positionieren. Hintergrund ist eine Resolution einer Konferenz islamischer Gelehrter kürzlich in Istanbul, die den bewaffneten Kampf der Hamas gegen Israel unterstützen und zu einem weltweiten Dschihad aufriefen. Können Sie als Bundesinnenministerin die Sachverhalt noch mal kurz darstellen und wie hoch Sie das Risiko sehen, dass islamische Gemeindeverbände oder Vereine in Deutschland durch ausländische Regierungen gesteuert werden?
Die Vorgänge zeigen ja erneut, wie problematisch die strukturelle und personelle Anbindung von DITIB an die türkische Religionsbehörde Diyanet ist. Grundvoraussetzungen der Zusammenarbeit, unserer Zusammenarbeit mit DITIB sind ein klares Bekenntnis zur Werteordnung des Grundgesetzes, zur Völkerverständigung, zum Existenzrecht Israels und ein ebenso klares Bekenntnis gegen Islamismus und Antisemitismus. Wir erwarten von Kooperationspartnern der Bundesregierung eine klare Distanzierung zu Organisationen und Personen, die antisemitische Narrative verbreiten sowie islamistische Bestrebungen verfolgen oder unterstützen. Die Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden wird gemäß der Vereinbarung der Regierungsparteien im Koalitionsvertrag auch davon abhängen, inwieweit eine Einflussnahme und Steuerung durch ausländische Regierungen erfolgt. Die bestehende Vereinbarung zwischen dem Bundesinnenministerium, Diyanet und DITIB zielt in erster Linie auf die schrittweise Beendigung der Entsendung von Imamen der türkischen Religionsbehörde nach Deutschland ab. In der Absichtserklärung von 2024 zwischen BMI, Diyanet und DITIB wird für die Übergangszeit bekräftigt, dass die aus der Türkei entsandten Diyanet-Imame ihren Dienst in Deutschland im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des deutschen Grundgesetzes und im Geiste der Völkerverständigung verrichten. In diesem Zusammenhang ist die Aufsicht auch über die aus der Türkei nach Deutschland entsandten Imame 2024 auf DITIB übergegangen. Das Ziel der Beendigung der Imamentsendung ist nach wie vor aktuell. Ob die hierzu getroffenen Maßnahmen wie die Ausbildungsinitiative seitens DITIB weitergeführt werden, wird auch entscheidend davon abhängen, wie sich DITIB verhält und wie erfolgreich der Prozess verläuft.
Nachfrage: Und wie hoch sehen Sie, sieht das BMI das Risiko durch eine Steuerung aus dem Ausland?
Also in Bezug auf DITIB und Dianet habe ich das ja gerade geäußert. Und ein Risiko allgemein zu beziffern oder mit Zahlen zu hinterlegen, das würde ich hier nicht machen.
Herr Fechner.
Vielen Dank. Frage zur Terrorgefahr in Europa, auch an das BMI. Der estnische Auslandsgeheimdienst warnt vor einem immer gefährlicheren russischen Staatsterrorismus. Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung?
Wir haben uns ja hier auch schon vielfach dazu geäußert. Das ist ein Risiko, das wir im Rahmen der hybriden Kriegführung Russlands sehr aufmerksam beobachten. Die Sicherheitsbehörden von Bund und den Ländern sind da sehr aufmerksam, beobachten die Lage, die sich natürlich stetig fortentwickeln kann, auch mit großer Aufmerksamkeit. Die aktuelle Einschätzung dazu finden Sie im Verfassungsschutzbericht von 2024. Und was dort steht, gilt im Prinzip auch weiterhin.
Schnelle Nachfrage noch, sind Sie denn derzeit mit dem Austausch mit westlichen Partnerdiensten zufrieden?
Wir sind immer im Austausch mit unseren westlichen Partnerdiensten und auch anderen. Und mir liegen jetzt momentan keine Erkenntnisse dazu vor, dass sich das in irgendeiner Weise verschlechtert hat.
Herr Jung.
Herr Kollege, mich würde die Haltung des Kanzlers in Bezug auf die innenpolitischen Vorgänge in den USA interessieren. Also erstens, wie schätzen Sie die Umbenennung des US-Verteidigungsministeriums ins Kriegsministerium ein? Und wie blickt der Kanzler auf die Drohungen des US-Präsidenten in Bezug auf die, also den Einsatz amerikanischer Streitkräfte in amerikanischen Großstädten?
Der Bundeskanzler hat zur Umbenennung keine Meinung geäußert und wird sie auch nicht äußern. Die inneren Vorgänge in anderen Ländern kommentieren wir in der Regel nicht.
Naja, also wenn der russische Präsident, also russische Armee in St. Petersburg versenden wollen würde, dann würde die Bundesregierung dem ja auch hier ganz sicher kommentieren. Darum wundere ich mich nicht, oder ich wundere mich, warum Sie das hier nicht kommentieren wollen, weil das ist ja sehr ungewöhnlich, in einem demokratischen Staat Militär zu versenden, um politische Abschiebungen durchzusetzen.
Herr Jung, die Frage.
Ja, warum? Warum wollen Sie das nicht kommentieren? Das sind ja bahnbrechende Entwicklungen dort.
Ich sage, dass wir es in der Regel nicht kommentieren.
Herr Jessen?
Frage geht ans Umweltministerium. Herr Fichtner, Ihr Minister hat Alarm geschlagen im Hinblick auf die Neuformulierung der EU-Klimaziele 2040 mit dem Satz, wer die rasche Umsetzung blockiert, schädigt deutsche Interessen und würde einen teuren deutschen Sonderweg befördern. Wen meint Herr Schneider damit? Wer sind die Blockierer einer Neuformulierung der Umweltziele 2040?
Der Minister hat sich gestern geäußert im Spiegel, das können Sie dort nachlesen bei Bedarf. Hintergrund ist, dass die EU-Kommission im Juli einen Vorschlag für ein neues EU-Klimaziel für 2040 vorgelegt hat. Es gibt schon Ziele für 2050, die Klimaneutralität, und auch für 2030. Da ist die EU auch auf einem guten Weg, das zu erreichen. Dass es jetzt ein weiteres Ziel gibt, das liegt in der Logik des Pariser Abkommens, wonach man alle 5 Jahre neue, bessere Ziele vorlegen soll als Vertragsstaat, um gemeinsam die Lücke zu schließen, die uns vom 1,5-Grad-Ziel oder vom deutlich unter 2-Grad-Ziel trennt. Die Vereinten Nationen erwarten eine Vorlage im September. Und geplant ist dafür eine Abstimmung am 18. September in einem Sonderumweltrat in Brüssel. Und der Minister hat sich gestern geäußert, weil er sich Sorgen macht, einerseits um den Klimaschutz, andererseits um die deutsche Industrie, die ja zu Recht ein großes Interesse daran hat, dass sie nicht alleine vorangeht, sondern möglichst mit harmonisiert mit dem Rest der Europäischen Union in einem gemeinsamen Binnenmarkt. Und dafür wäre es gut, wenn die Bundesregierung am 18.09. sich einbringen kann.
Ja, das beantwortet aber nicht die Frage, wer, und deswegen habe ich Sie gestellt.
Wollte ich auch nicht. Wen,
ja, ja, aber Entschuldigung, wenn Sie, wenn Ihr Minister von gefährlichen Blockierern spricht, dann erwarten, nee, wir zu, ich, dann erwarten wir zu Recht, dass er auch sagt, wer aus seiner Sicht diese gefährlichen Blockierer sind. Ist es die erodierende französische Regierung? Sind es Kräfte innerhalb der Bundesregierung oder beide oder wer sonst? Das würden Sie uns doch bitte beantworten können.
Gut, das Wort gefährliche Blockierer ist in seinem Zitat nicht gefallen. Und auch sonst bleibe ich einfach mal bei dem, was ich gerade gesagt habe.
Dann sind wir durch. Mit 5 Minuten Überzug bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit. I'm thinking of a question.